Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Es war einer der wichtigsten, auf jeden Fall der g-wichtigste Roman des Herbstes 2014, Nino Haratischvilis, Das achte Leben für Brilke. Auf rund 1200 Seiten erzählt die 1983 in Tiflis geborene Autorin darin über 6 Generationen die Geschichte einer georgischen Familie von der Oktoberrevolution bis zum Zerfall der Sowjetunion. In Hamburg, wo Haratischvili seit vielen Jahren lebt, bringt die Regisseurin Jette Steckel das Epos jetzt am Thalia-Theater auf die Bühne. Geballte Frauenpower oder eine Mission Impossible, wie es im Ankündigungstext des Theaters heißt. Nino Haratischvili, Jette Steckel, schön, dass Sie da sind, so kurz vor der Premiere. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Das Mission Impossible stammt jetzt, wie gesagt, nicht von mir, sondern man findet es tatsächlich so auf der Homepage des Theaters. Das ist ja wirklich ein Riesenprojekt. Wie oft, Jette Steckel, haben Sie das jetzt während der Proben schon gedacht?
Gar nicht. Über das Vorhaben an sich habe ich aufgehört nachzudenken, ab ich geprobt habe. Jetzt habe ich versucht zu arbeiten. Vorher dachten wir das beide, glaube ich, dass das Mission Impossible ist, aber das wird sich ja auch erst im Nachhinein zeigen, ob das Impossible ist. Erstmal ist es reich und man hat spannende Proben, weil man das Gefühl hat, man kriegt jeden Tag was Neues erzählt und es ist so ein bisschen wie Serie gucken, das Probieren.
Ach, wirklich?
Schon, ja. Es ist so viel Stoff und so viele Figuren und so viele Geschichten, dass ich selber spannend finde, was die mir erzählen. Jeden Tag neu.
Das heißt, es ist dann auch für Sie als Regisseurin noch eine ganz besondere Entdeckungsreise. Anders
Absolut.
Als jetzt bei anderen Stoffen.
Ja, vor allem bei so durchgekauten Stoffen, wo man immer nur darüber nachdenken muss, wie man es jetzt selber macht. In dem Fall stehe ich da immer so ganz jungfräulich davor und bin baff wieder. Weil es ist so viel, dass ich auch Dinge vergesse.
Ist jetzt 2,5 Jahre her ungefähr, dass der Roman erschienen ist. Hätten Sie je gedacht, Nino Haratischvili, dass der auf die Bühne kommt?
Nein, nicht so richtig. Ich erinnere mich, als dann Julia Lochte vom Thalia-Theater mich drauf ansprach, war meine erste Reaktion so eine Mischung aus Ungläubigkeit und auch irgendwie so, ich fand es auch auf eine Art so witzig, weil ich dachte, nee, das geht gar nicht. Und ich glaube, also Jette und ich haben uns ja auch immer wieder im Laufe dieser Zeit kurz geschlossen und überlegt, wie weit das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, so eine endgültige Antwort gibt es darauf nicht. Entweder man macht es oder lässt es sein. Es gibt nicht irgendwie den richtigen Weg oder die Antwort, ob das jetzt geht. Also ich glaube, man darf natürlich nicht erwarten, dass es jetzt 1:1 das Buch auf die Bühne kommt. Es wird halt was Eigenes. Und ich glaube, wenn man es dann so sieht, dann wiederum auch, warum nicht?
Genau, das ist ja völlig klar, dass das jetzt nicht eine Wiedergabe des Romans wird, sondern genau wie bei Verfilmung ist es auch bei Theaterbearbeitung so, dass man natürlich irgendwie einen eigenen Weg durch den Stoff nimmt.
Und wie dieser Weg aussieht, das wollen wir versuchen in dieser Stunde ein bisschen nachzuvollziehen. Wollen erstmal Musik hören, die Sie, Nino Haratischvili, sich gewünscht haben. Und zwar eine ganz besondere Variante des Frühlings aus den 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Ich glaube, das hat in gewisser Weise auch mit dem Roman zu tun, oder?
Nicht direkt, aber diese Max-Richter-Version hat mich tatsächlich sehr, sehr beeindruckt. Also ich höre ihn sehr viel und oft auch beim Schreiben. Insofern vielleicht hat das doch was mit dem Buch zu tun, ja.
NDR Kulturklassik à la carte, Daniel Hope und das Konzerthaus Kammerorchester Berlin unter André Ridder, Spring 2, einer von Max Richter bearbeiteten Variante von Vivaldis Frühling aus den 4 Jahreszeiten. Ein Musikwunsch von Nino Haratischvili. Jette Steckel bringt am Wochenende ihren großen Roman Das achte Leben für Brilke am Thalia-Theater auf die Bühne. Wir haben es gerade schon gehört, es ist wirklich ein Wahnsinnsprojekt, so ein bisschen wie so eine Fernsehserie, wo auch die Regisseurin während der Proben immer wieder überrascht wird. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, Jette Steckel, weil ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass Sie gesagt haben, Sie lesen eigentlich auch gar nicht so gerne Romane oder auch gar nicht. Und dann jetzt gleich so ein Riesending.
Ja, das stimmt. Aber ich konnte ja in dem Fall nicht anders. Ich wurde quasi vom Leben gezwungen.
Was heißt das denn?
Ja, weil ich habe eine Frau kennengelernt, die einen riesigen Roman geschrieben hat. Und da ich diese Frau ins Herz geschlossen habe, musste ich auch den Roman lesen. Aber es ist dann doch auch sehr schön. Ich habe nur manchmal das Gefühl, ich habe so wenig Zeit. Ich lasse mir dann keine Zeit dafür. Aber in diesem Fall?
Das klang jetzt so ein bisschen so, als hätten Sie sich quasi mit dem Roman kennengelernt. Das stimmt aber ja nicht. Sie kennen sich ja schon sehr viel länger, Nino Haratischvili.
Ja, wir haben zusammen studiert und uns im Studium angefreundet und haben dann eine sehr intensive Zeit in Russland gemeinsam verbracht, wo wir so eine Art Austauschsemester versucht haben, in Moskau zu verbringen. Und das ist jetzt auch einige Jahre her, also seit, oh mein Gott, 2003 kennen wir uns und haben auch vieles vom Leben gegenseitig miteinander geteilt und haben uns ja tatsächlich über die Jahre ins Herz geschlossen.
Sie sind ja in Georgien geboren, Sie in Berlin. Da liegt Russland schon oder Studium in Moskau für mich jetzt ein bisschen näher als in Ihrem Fall, Jette Steckel. Was hat Sie da damals gereizt, das zu machen?
Also ich glaube, in erster Linie wollten wir beide eine Auszeit vom Studium. Und ich hatte Russisch in der Schule 13 Jahre lang. Und hatte das Gefühl, wenn ich da jetzt nicht nochmal irgendwas mitmache, dann ist es weg. Abgesehen davon war ich nie da, obwohl ich das die ganze Zeit gelernt hatte in meiner Jugend. Und so kam das zusammen, dass wir irgendwie diese Idee hatten und die dann auch wahr gemacht haben.
Und wie war dann das Studium da damals?
Naja, so richtig Studium. Wir hatten uns zwar irgendwie, wir waren quasi Gasthörer, also wir hatten jetzt keinen offiziellen Studentinnenstatus. Jette hat auf jeden Fall noch Russischkurse belegt. Und ich würde sagen, das war vor allem ein Lebensstudium, was wir da betrieben haben und weniger jetzt die russische Theaterlandschaft, die wir da irgendwie erkundet haben. Aber es war eine sehr, sehr intensive und ich glaube für uns beide eine sehr prägende und im Nachhinein ja doch irgendwie eine wichtige Zeit, würde ich sagen.
Was haben Sie mitgenommen dann tatsächlich?
Ich kann das, glaube ich, das war tatsächlich Lebensstudium. Also eigentlich haben wir nicht studiert, wir sind quasi nicht in der Uni gewesen, sondern wir haben in einer Wohnung im 13. Stock in der Chornaya Grasnaya, was schwarze, dreckige Straße heißt, gewohnt, mit einem abbruchgefährdeten Balkon und haben einen Herbst und einen Winter mit allen möglichen Erlebnissen in Moskau gelebt. Also ich glaube, wir näherten uns da ja quasi von zwei unterschiedlichen Seiten an. Die Lebensphase gepaart mit so einer Studienkrise eigentlich in Deutschland für mich, der Begegnung von uns beiden und wiederum dann dadurch der Begegnung mit uns selber, hat das zu einem extrem wichtigen Zeitpunkt und Entwicklungspunkt eigentlich so gemacht, auch dann für alles, was dann bei mir danach kam. Ich habe mich alleine schon von 4 Stunden am Tag durch Moskau laufen so vollkommen überfüttert an Eindrücken gefühlt, dass mich das Theater überhaupt nicht mehr interessiert hat.
Ich würde das auch so sehen, dass alles, was danach kam, halt sehr, sehr stark von dieser Zeit beeinflusst war, von diesen Wochen und Monaten. Ich habe zum Beispiel unter anderem dort meinen ersten Roman fertig geschrieben. Schon allein deswegen ist für mich diese Zeit sehr wichtig.
Hat sich dann damals auch schon irgendwie angedeutet, dass Sie Lust haben, miteinander zu arbeiten? Also Sie haben dann ja 2007 schon, ich glaube, erstmals ein Stück von Nino Haratischvili uraufgeführt.
Ja, wir hatten auch schon Jason und Medea zusammengespielt. Wir mussten für die Kommilitonen uns inszenieren lassen und Nino war Medea und ich war Jason. Aber dann daraufhin, das hat sich in dem Sinne noch nicht angedeutet, weil ich hatte ja beschlossen, ich höre auf. Und insofern habe ich darüber auch nicht nachgedacht. Und Nino schrieb einen Roman und darum ging es irgendwie erstmal nicht. Dass es dann dazu gekommen ist, war irgendwie naheliegend, aber es war in der Zeit kein Thema.
Aber Erfahrungen, die Sie damals in Russland gemacht haben, sind wahrscheinlich dann ja auch auf die eine oder andere Weise eingeflossen in das achte Leben, was wir jetzt am Thalia-Theater sehen werden. Wir stimmen uns jetzt schon mal ein bisschen ein mit Musik aus Georgien von der Gruppe 33a. Können Sie mir helfen und den Titel einmal aussprechen, Nino Hatishvili?
Usachaludi, das so viel heißt wie namens- oder titellos.
Musik von der georgischen Band 33a. Spielt die, mal ganz direkt gefragt, auch eine Rolle jetzt bei der Inszenierung Das achte Leben oder ist es einfach nur eine Lieblingsband oder eine georgische Kultband?
Also es gibt zwei Stücke, die wir drin haben von 33a und die sind aber auch deswegen drin, weil ich die Musik halt sehr stark mit meinem ersten Besuch in Georgien verbinde, wo wiederum Nino mir diese Band gezeigt hat. Und seitdem liebe ich das sehr und habe da so den Werdegang, den musikalischen, verfolgt. Und genau, zwei Stücke von denen sind jetzt auch eingeflossen in die Arbeit.
War das ein Besuch jetzt auch schon in Vorbereitung auf die Aufführung oder war das noch in Anführungszeichen rein privat damals?
Also das erste Mal, das war, oh Gott, 2006, glaube ich. Das war rein privat. Das war, wir sind damals aus Russland nach Georgien gereist. Das war einfach, weil ich jetzt ein bisschen zeigen wollte, wo ich herkomme und wahrscheinlich sie auch sehen wollte, was das mit diesem Land auf sich hat. Und jetzt hatte das Achte Leben-Team sozusagen eine Recherche bis Studienforschungsreise, wo auch Schauspieler mit waren, wo ich leider nicht konnte. Und das war aber, diente eher dem besseren Verständnis von dem, was die dann angefangen haben zu proben, glaube ich.
Das war dann ja fast 10 Jahre später. Für Sie dann eine Wiederbegegnung, für die anderen eine Neuentdeckung. Wie haben Sie Georgien dann jetzt erlebt?
Ich habe das jetzt schon sehr anders erlebt, aber ich bin ja auch 11 Jahre älter und für mich hat das schon immer noch miteinander zu tun. Ich war zwischendrin allerdings auch noch einmal da, aber jetzt unlängst. Und die Erinnerung war warm und dunkel und orange.
Wieso orange?
Ich habe das Gefühl, damals war noch viel weniger modernes Licht da. Es gibt so abends in den Straßen so diese orangenen Natriumdampflaternen, die alles in so ein schwarz-weißlich-orangenes Licht hüllen. So, das habe ich zum Beispiel sehr stark von damals in Erinnerung. Und die Stromversorgung und welche Art der Stromversorgung spielt ja, glaube ich, in Georgien eine relativ große Rolle und auch in dem Roman. Also gibt es Licht oder Strom und wenn ja, wann und wo und wie viel? Und jetzt ist sozusagen die Stadt gepimpt durch so merkwürdige europäische Annäherungsversuche architektonischer Art, würde ich sagen, das ist das Auffälligste und alles ist voll mit LEDs und also es hat so ein bisschen ein anderes Gewand schon gekriegt. Allerdings atmosphärisch oder sagen wir mal, das, was einem von den Menschen entgegenkommt, was ich in so wahnsinnig besonderer und herzöffnender Art und Weise in Erinnerung hatte, ist geblieben. Ist mir wieder begegnet.
Das ist ja jetzt quasi dann in gewisser Weise doch auch ein Blick von außen. Wie empfinden Sie das, Nino Hatishvili? Also mein Eindruck ist ja, dass, glaube ich, auch schon in den vergangenen gut 2 Jahren da noch mal eine ganze Menge passiert ist. Oder es gibt einen neuen Premierminister. Seit der vergangenen Woche können die Georgier frei quasi in die EU reisen. Also die Visumspflicht ist erstmal abgeschafft worden.
Ja, das ist ein Riesenschritt. Da freuen sich auch alle drüber, weil dieses Visum und dieses jahrelange Anstehen und 100.000 Papiere beschaffen, das kenne ich ja auch selber. Und das ist schon tatsächlich ein sehr großer Schritt Richtung eben Annäherung an den Westen, aber auch einfach für einzelne Menschen. Weil ich glaube, als Westeuropäer weiß man gar nicht die Vorzüge eines westlichen oder eines deutschen Passes in dem Fall zu schätzen. Es ist sehr viel passiert, ja. Also es ist natürlich das Land irgendwie in so einem, es versucht immer weiter Richtung Westen zu marschieren. Das klappt mal mehr, mal weniger. Es gibt nach wie vor viele Probleme, vor allem sozialer Natur und wirtschaftlicher. Aber was ich immer sehr schön finde, ist, dass sich zwar sehr, sehr langsam und halt nicht so aktiv, wie ich mir das wünschen würde, aber dass sich halt die Zivilgesellschaft als solches immer mehr formt und auch gerade die Jüngeren, die empfinde ich als viel motivierter und viel engagierter als meine Generation oder die davor, wo ja immer irgendwie der Staat oder irgendeine übereinstehende Instanz halt für alles zuständig war. Also diese Haltung, die ja auch extrem stark was mit der sowjetischen Haltung zu tun hat und weniger dieses Eigenverantwortliche, die ändert sich nach und nach und das finde ich sehr schön.
In dem Roman erzählen Sie ja über ein gutes Jahrhundert georgische Geschichte, also von 1900 bis 2007, am Beispiel einer Familie, eben über 6 Generationen, vor allem am Beispiel sehr, sehr starker Frauenfiguren. Also es geht eben von der Oktoberrevolution über dann Kommunismus bis zum Zerfall der Sowjetunion. Jette Steckel, wo haben Sie denn da jetzt überhaupt angesetzt? Also auch bei dieser Fülle von Personal, wenn man dann auch so eine Recherchereise nach Georgien macht, wonach sucht man da? Hat man dann schon bestimmte Dinge im Kopf, wo man auch sagt, das schauen wir uns mal vor Ort an und dann sehen wir mal weiter?
Wir haben sozusagen versucht, alles aufzusaugen, was uns entgegenkam. Also, dass wir überhaupt mit dem Ensemble nach Tiflis reisen konnten, ist ja ein Geschenk, was es nahezu gar nicht mehr gibt und ein unglaublicher Vorschuss für so einen Probenbeginn, weil man mit einem Gefühl in die Proben geht und nicht mit irgendeiner komischen Theorie. Und wir haben Leute da getroffen, die Nino uns auch vermittelt hat. Also das interessanteste Gespräch war mit dem Leiter des Literaturmuseums. Kannst du einmal kurz deinen Namen sagen?
Lascha Bakrate heißt er.
Der uns einen großen Abriss über die Geschichte Georgiens des letzten Jahrhunderts gegeben hat. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch mit Georgien durch die Stadt gelaufen und haben einschlägige Etablissements aller Art besuchen dürfen. Und man kann ja, wenn man sich etwas dann doch so Fremdem nähert, quasi über alles Informationen saugen. Und die Informationen, die wir jetzt brauchten, jenseits des Verständnisses für die politische Geschichte von Georgien, sind ja auch ganz einfache. Also das war dann auch ein Geschenk, dass wir einfach mal in eine Küche rein durften oder so Dinge. Die Schauspieler brauchen ja dann auch ganz einfache Dinge, um sich annähern zu können an eine Welt, die ihnen unbekannt ist.
Mehr über diese unbekannte Welt gleich nach einer nächsten Musik. Vielleicht Jette Steckel, Camille, Home is where it hurts. Mhm.
My home is no door. My home is no roof. My home is no windows. It ain't waterproof. My home is no handle. My home is no key. If you're here to rob me, there's nothing to steal.
NDR Kulturklassik à la carte mit Camille und Home is where it hurts. Ein Wunsch der Regisseurin Jette Steckel, die heute zu Gast ist, zusammen mit Nino Haratischvili. Warum?
Der Titel hat Mirko Kreibich mitgebracht auf die Proben, weil er den, glaube ich, sehr mit dem Roman verbindet erstmal. Home is where it hurts.
Das ist einer der Schauspieler, der, glaube ich, auch eine... wahrscheinlich spielen alle wichtige Rollen, aber...
Brilka,
quasi die...
titelgebende Figur, wobei man ja nicht jetzt sagen kann, es ist die Hauptfigur, sondern es ist sehr gleich verteilt. Aber Brilka ist ja eigentlich die Figur, die quasi den Bogen zu uns und in eine Zukunft schlägt.
Also sie ist quasi die Letzte in der langen Reihe dieser Generationen, von der das Buch erzählt.
Genau, da uns das jetzt gerade beschäftigt, wie wir mit der Frage oder mit der Aufforderung, die der Leser kriegt, wenn er das Buch zu Ende liest, nämlich das 8. Buch beginnt mit weißen Seiten und endet auch mit weißen Seiten. Und wie man diese Aufforderung der weißen Seite in irgendeine Form von Theatralität übersetzt. sind wir auch auf dieses Lied gestoßen. Also das fasst quasi ein Thema zusammen, was für uns in dem Roman steckt. Weil die Beschäftigung mit dem Roman erfordert ja ein gewisses Sich-Einlassen auch auf die eigene Geschichte beziehungsweise die eigene Familie. Man denkt schon sehr viel auch über Beziehungen nach. Und einen schönen Begriff wie Heimat oder Zuhause mit Schmerz zu verbinden, ist ja schon mal ein Schritt. Und nicht zu denken, Schmerz ist immer schlimm. Schmerz ist ja auch heilsam.
Heimat und Zuhause ist für Sie dann wo, Nino Haratischvili?
Ich weiß es nicht. Ich werde ja immer wieder drauf angesprochen und ich finde das irgendwie schwierig. Also was ist irgendwie Heimat? Ist das ein geografischer Ort oder ist das ein ideeller Ort oder ist das auch Zuhause? Natürlich ist mein Zuhause, das ein Teil meines Zuhauses war und ist und bleibt Georgien, aber genauso ein Teil ist hier. Vielleicht habe ich auch viele Zuhausen, die sind irgendwie verteilt und ich glaube, am stärksten, das ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis oder bahnbrechende, aber dennoch glaube ich, die klarste, die ich habe, ist zu Hause vor allem sehr stark mit irgendwie Menschen verbunden. Also für mich ist zu Hause nicht irgendwie ein Haus, ein Ort, sondern es sind Menschen, bei denen man selbstverständlich ist. Und gleichzeitig ja, also Heimat ist auch nicht immer nur irgendwie so ein verklärter, schöner Ort, sondern ich stimme Jette da an dem Punkt auch zu, das hat auch was mit Wehtun und Verletzung zu tun. Und ich glaube auch diese Bereitschaft, sich verletzen zu lassen, hat sehr stark mit dem Gefühl von Zuhause oder auch Heimat zu tun.
Sie haben ja jetzt eine andere Geschichte, Jette Steckel, als Nino Haratischvili. Wenn ich die Frage an Sie jetzt nochmal zurückgebe, was sagen Sie? Was ist Heimat, was ist Zuhause?
Ich sehe das ähnlich. Also im Prinzip bin ich auch schon jetzt länger über den Punkt hinaus, zum Beispiel zu denken, man könne nur einen Menschen lieben. Genauso kann ich auch nicht sagen, das ist Heimat. Es gibt die Summe der Dinge, die eine Heimat bedeuten. Das sind Menschen, Orte, Dinge. Und letzten Endes, glaube ich, gibt's dann, setzt sich Heimat aus Beziehungen zusammen und ist dann ein inneres Gefühl.
Sie haben zwei Kinder, Sie sind jetzt gerade Mutter geworden, Nino Haratischvili. Verändert das den Blick auf diese beiden Begriffe? Vielleicht auch doch ganz zentral?
Es verändert ziemlich viel und ich glaube, es ist ein Prozess, wo ich noch gar nicht so sagen kann, wohin das einen führt. Also ich glaube, es ist ja nicht nur irgendwie den Begriff der Heimat verändert, sondern es verändert ja irgendwie sich selbst und auf sehr vieles irgendwie auch den Blick. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, für mich ist das kein abgeschlossener Prozess, wo ich sagen kann, ach, das ist jetzt die Erkenntnis der Mutterschaft, sondern ich glaube, dass tagtäglich, ich weiß es nicht wie lange, wahrscheinlich für immer, man irgendwie immer wieder neue Sachen entdeckt und herausfindet und es einen auch herausfordert. Und ich glaube, in diesem Prozess liegen auch all diese Veränderungen. Das ist einfach so ein Fließen, also es ist für mich nichts Festes oder irgendwie so eine Erkenntnis, sondern ich glaube, es ist einfach auch dieses nicht anders können, als sich drauf einzulassen und davon sich mitreißen zu lassen und dabei all diese Entdeckungen zu machen.
Für mich hat das schon sehr, sehr viel verändert, Kinder zu haben. Also vor allem eigentlich emotional, weil sich sozusagen mir quasi eine Gefühlswelt eröffnete, mehr oder weniger schlagartig, der ich mir bis dato nicht bewusst war, als ich ein Kind bekam. Und das macht, ich kann da gar nicht richtig was zu sagen, dieses Gefühl macht quasi Sinn. Und dafür bin ich irgendwie erstmal ganz dankbar, das so erfahren zu können. Die Kinder sind natürlich was, woran man unglaublich sein Herz hängt, auf geradezu mir bedrohlich erscheinende Art und Weise. Ich weiß ja schon, was daraus werden kann aus Eltern. Ich bin noch so ein bisschen in der Transferzone gerade zwischen Kind und Eltern. Das ist ja eigentlich wirklich eine sehr besondere Phase, in der man beides ist. Ein Kind und eine Mutter.
Und ich finde, dazu passt jetzt sehr schön, ich hoffe jedenfalls, eine Musik, auch die Sie uns mitgebracht haben, Nino Haratischvili, Youth, also ewige Jugend.
I feel complete. I lose all.
Sumi Jaw und Victoria Mulova, begleitet vom BBC Symphony Orchestra mit dem Simple Song Nummer 3 aus dem Soundtrack des Films Youth, Ewige Jugend. Auf Deutsch ein Wunsch von Nino Haratischvili. Sind Sie Filmfan?
Ja, ziemlich. Ja, ich wollte ja ursprünglich Filmregisseurin werden, dann habe ich das irgendwie sein lassen, aber ich bin ein großer Filmfan. Ja, ich gucke auch immer, wenn ich kann, viele Filme und gerne Filme und auch Serien und bin schon auch sehr visuell geprägt oder von der Filmsprache.
Ist das dann, Jette Steckel, auch irgendwo eine gemeinsame Ebene noch, die Sie haben?
Doch, also Nino kennt auf jeden Fall noch viel mehr Filme als ich, aber ich bin trotzdem umgeben von Filmfreaks geradezu und bin deswegen schon, doch glaube ich, merke ich auch immer mehr sehr stark geprägt eigentlich vom Film. Und wir konnten oft Meinungen und Haltungen zu Filmen teilen und haben uns auch oft über Filme unterhalten. Und man merkt es natürlich sehr stark auch, dass die Texte und Figuren von Nino eine filmische Fantasie speist.
Insofern, Nino Haratischvili, können Sie sich ja auch schon in gewisser Weise fast darauf verlassen, dass dann Jette Steckel in Ihrem Sinne vielleicht oder zumindest mit einem bestimmten Gefühl auch für das, was Ihre Figuren, Ihre Bücher, Ihre Stücke ausstrahlen, das dann auf die Bühne bringen wird. Ich würde noch mal versuchen wollen, so ein bisschen rauszukriegen, wie Sie sich jetzt diesem Monumentalwerk einfach genähert haben. Also ich glaube, Musik spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir haben schon gehört, es gab Reisen oder eine Reise jetzt auch nach Georgien, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, wie findet man da eine neue Form und spricht man darüber dann auch miteinander oder sind das dann eben einfach getrennte Sachen, dass auch die Romanautorin sagt, nee, ich habe den Roman geschrieben, du musst jetzt schon die Bühnenfassung finden oder?
Es gab so verschiedene, also ursprünglich sollte ich da mehr eingebunden sein, was die Fassung betrifft, aber das hat sich dann irgendwie anders ergeben, natürlich auch, weil eben durch, dass ich kürzlich ein Kind bekommen habe und war natürlich dann nicht so ganz möglich. Zum anderen finde ich das aber auch gut, ich war ja sehr, sehr lange mit Brilka auch unterwegs und beschäftigt und mir hätte der Abstand auch vielleicht gefehlt. Und ich war jetzt neulich auf einer Probe und war dann doch sehr angetan oder begeistert davon, wie das doch dann geht, weil ich hatte selber irgendwie mir gar keine Vorstellung gemacht, was daraus werden kann. Und im Grunde, ich meine, die beste Voraussetzung war natürlich, also wir kennen uns und ich vertraue Jette und man kann sich darauf verlassen, dass man irgendwie da gemeinsam sich auf eine Suche begibt und guckt, was dabei rumkommt. Natürlich gibt es da irgendwie nie eine Garantie und es gibt Pro und Kontras, ob man und warum und wieso man einen Roman auf die Bühne bringen könnte. Aber wir haben uns halt nun dazu entschlossen und sind sozusagen beide, für mich ist das ja, also ich muss ja aktiv momentan nicht viel machen, aber sind letztlich dann irgendwie in dieses kalte Wasser gesprungen und vor allem natürlich das Team, das die Fassung erstellt hat.
Ist die Musik, Jette Steckel, dann für Sie auch ein ganz wichtiger Schlüssel auch hier gewesen? Weil wenn man Arbeiten von Ihnen kennt, dann spielt die ja immer eine ganz große Rolle und ist ja für Sie auch, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Wegweiser in den Stoff hinein.
Ja, das ist immer so. Also weil ich nähere mich eigentlich Welten über Musik oft oder erstmal immer. Und in dem Fall ist das auch stark so. Aber wir versuchen jetzt auch Zeitgeschichte über Musik erfahrbar zu machen.
Wie geht das?
Wir halten uns tendenziell an die Zeiten und an die Musik, die sozusagen zugänglich ist für die Figuren. Also wir versuchen eigentlich in einer originalen, ästhetischen Welt zu bleiben, was Musik und auch was die Kostüme angeht, um die Zeitspanne auf eine Art und Weise erfahrbar zu machen.
Aber es gibt auch Film, glaube ich.
Ja, es gibt Film. Wir haben ein sehr großes Geschenk in Form eines Filmregisseurs, eines georgischen, Sasa Rosatsa, der mit 100 Stunden dokumentarischem Filmmaterial aus Georgien auf einer Festplatte bei uns angereist ist. Die hat er in langer Archivarbeit zu einer Serie über die Entstehung des georgischen Fernsehens gesammelt, die allerdings, weil sie zu explizit wurde an Stellen, nicht ausgestrahlt wurde. Insofern haben wir einen Fund von dokumentarischem Material, was gar nicht zu glauben ist, was in einer gewissen Weise uns die Möglichkeit gibt, die Parallelität von Mikrokosmos, Familie und Makrokosmos, Geschichte, die ich ja so unglaublich toll verwoben finde in dem Roman, auf der Bühne auch koexistieren zu lassen.
Gibt es Ihnen vielleicht auch die Möglichkeit, manchmal Dinge nicht explizit spielen zu müssen, die in dem Roman ja auch sehr drastisch beschrieben sind, wo ich manchmal auch Schwierigkeiten hatte, es zu lesen?
Ja, klar. Allerdings explizite Szenen sind mir lieb. Die versuchen wir eher. Aber so doch, natürlich, ja, doch. Es gibt, also man kann ja erstmal alles machen auf dem Theater. Aber dieses im Speziellen, das dokumentarische Material, ist nicht dazu da, Szenen, sagen wir mal, zwischen den Figuren zu ersetzen, sondern sie im Horizont der Weltgeschichte sozusagen und im Speziellen der Geschichte der Sowjetunion und darin Georgiens zu zeigen.
Haben Sie den Kontakt eigentlich hergestellt zu dem Filmemacher oder?
Nein, das war Zufall. Ich hatte Sasa auch erst kürzlich sozusagen kennengelernt, allerdings in einem ganz anderen Kontext in Georgien. Und als ich ein paar Monate später erfuhr, dass er da bei den Proben zum achten Leben dabei ist, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich wusste aber von all dem nichts. Ich wusste auch nicht, dass er diese Serie oder dieses ganze Material da besaß und fand das natürlich ganz wunderbar. Und dann nochmal sozusagen über diesen Weg noch ein Kreis sich da schließt.
Wir müssen jetzt einen Bogen schlagen zu Musik mit Doris Day. Ah. Helfen Sie mir.
Ach so, ich habe schon so eine leichte Verhaltenheit gespürt. Wo will sie denn jetzt hin? Ja, es gibt ja in dem Roman eben auch eine aktive Rolle der Musik in Form einer der Familienmitglieder Kitty Joshi, die eine bekannte Sängerin wird. Im Westen allerdings.
Also sie muss emigrieren?
Sie muss emigrieren und wird zu einem Star im Westen in London. Und wir haben Lieder von Kitty Joshi in der Aufführung. Und eins davon ist Keep Smiling.
Let's keep smiling. Let's keep laughing. Let's be happy. Ho, 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 ha. Let's keep smiling.
NDR Kultur Klassik à la carte mit Jette Steckel und Nino Haratischvili. Und das war gerade Doris Day mit Keep Smiling, Keep Laughing, Be Happy. Sie haben gerade schon gesagt, Jette Steckel, das Lied singt eine Sängerin, die in dem Roman vorkommt, Kitty, die ein wirklich schweres Schicksal hat, die emigrieren muss, die vorher so gezielt gefoltert wird, dass sie ihr Baby verliert. Insofern war ich im ersten Moment überrascht, weil ich dachte, Mensch, da erwarte ich eigentlich was Düstereres. Ist das so eine Art Kontrapunkt, die Sie dann auch immer wieder versuchen zu setzen?
Ja, also in dem Fall, die singt mehrere Lieder, aber eigentlich an dem, würde ich sagen, Tiefpunkt der Figur, nachdem sie ihr Kind verloren hat und nachdem sie ihren Verlobten durch dessen Erfahrung im Gulag verloren hat, findet die wie so eine Art Ventil über das Singen und beginnt eben sich darüber auszudrücken. Und das ist Beginn der 50er Jahre und eine Art von Doppeldeutigkeit, die jedenfalls im Rahmen der Aufführung in dem Lied liegt, die jetzt nicht nur happy happy ist, sondern der Versuch, etwas zu ertragen.
Sie sind ja immer noch auf dem Weg mit dem Roman. Was glauben Sie eigentlich, werden Sie wirklich fertig sein damit, auch in dem Moment, wo Uraufführung ist? Ich meine, klar, es muss dann ja eine Fassung auf die Bühne, weil der Termin einfach steht.
Nein, also auf jeden Fall nicht fertig, nein. Ist unmöglich.
Und wie geht man dann mit diesem Gefühl um? Was machen Sie damit?
Ach, da finde ich, gibt es ja einen wunderbaren Satz von meinem Kollegen Luc Perceval. Der geht so, Theater ist wie Schreiben im Sand.
Sie meinen, es ist dann sowieso wieder weg nachher?
Ja, es ist ja ein Prozess. Also wir können ja über den Abend hinaus arbeiten. Und Aufführungen verändern sich wahnsinnig über die Spieldauer, weil eigentlich erst im Laufe der ersten Aufführung die Schauspieler bis zu einem gewissen Grad merken, was sie jetzt eigentlich da haben, was es geworden ist, weil man meistens so stark arbeitet bis zur Premiere, dass alles, was bei der Premiere zu sehen ist, quasi noch neu ist. Und außerdem gibt es eben leider von außen gesteckte Grenzen, was das Fertigwerden angeht, die in diesem Fall zu ökonomisch sind. Wir müssten die Möglichkeit haben, länger zu arbeiten, manchmal im Theater. Und die haben wir aber nicht, weil wir leider Zwängen unterliegen, die mit Geld zu tun haben.
Sie sind ja nicht nur Autorin, Nino Haratischvili, Sie inszenieren ja selber auch eine ganze Menge, vorzugsweise Ihre eigenen Stücke. Ich nehme an, das Gefühl, was Jette Steckel da gerade beschreibt, kennen Sie ganz genau?
Ja, wobei ich habe noch nie eine Romanbearbeitung gemacht und natürlich auch nie irgendwie ein Werk oder ein Stück, was den Umfang hatte, auf die Bühne bringen müssen. Also das wäre für mich auch eine gänzlich neue Erfahrung und auch wahrscheinlich eine, die mich an bestimmte Grenzen führen bringen würde. Jetzt in dem Fall. Es ist halt immer so, Theater gibt einfach bestimmte Termine, bestimmte Regeln vor. Andererseits denke ich auch, vielleicht ist das auch gut so, weil ich das auch auf eine Art am Theater genieße oder toll finde, dass man, weil so gesehen kann man halt immer weiterarbeiten. Man kann immer weiter suchen. Dieser Prozess ist eigentlich nie endend. Und durch dieses, man muss es aber irgendwann auf die Bühne bringen, ist das auch notwendig. Das ist letztlich genauso wie beim Schreiben. Also man muss das halt ziemlich lange alleine durchziehen und irgendwann gibt es aber einen Punkt, wo man Leser braucht, wo man ein Außen braucht. Und so ist das, finde ich, auch bei den Proben. Also man ist irgendwie in einem eigenen Kosmos und der ist auch toll und besonders und einmalig. Und irgendwann gibt es aber einen Punkt, wo das sozusagen in Wechselwirkung dann ein Eigenleben anfangen muss. Und das kann nur mit Zuschauern geschehen.
Werden Sie im Zuschauerraum sitzen am Samstag?
Ja, das ist das Tolle, weil in dem Fall ist meine Arbeit ja schon längst getan. Und natürlich werde ich trotzdem aufgeregt sein. Aber ich glaube, noch mal anders als jetzt Jette, die da in einer anderen Form der Verantwortung steht.
Und Sie schauen nicht zu, aber Sie kommen am Ende auf die Bühne.
Ja. Klar, aber Nino hat indirekt trotzdem sehr viel Vorleistung gebracht, was die Dramatisierung angeht, weil wir haben sie so weit gekriegt, ein Szenario zu schreiben. Das heißt, eine kurze Zusammenfassung von allen Kapiteln. Und dann hat sie, ohne dass wir sie dazu aufgefordert haben, alles, was sie für unverzichtbar hielt, rot markiert. Und der Anfang unserer Arbeit an der Fassung war, alles zu löschen, was nicht rot war. Das heißt nicht, dass es jetzt nicht zum Teil wieder reingekommen ist, aber das war natürlich sehr gut, weil man musste ja schlimme Holzfällerarbeit erstmal betreiben, um irgendwie einen Weg zu sehen.
Wir sind gespannt. Es gibt ein ganz schönes Zitat in dem Roman gleich am Anfang, wo es um das Geschichtenerzählen geht. Da heißt es: Ein Teppich ist eine Geschichte, in ihr verbergen sich wiederum unzählige andere Geschichten. Du bist ein Faden, ich bin ein Faden. Zusammen ergeben wir eine kleine Verzierung mit vielen anderen Fäden. Zusammen ergeben wir ein Muster. Die Muster sind einzeln schwer zugänglich, aber wenn man sie im Zusammenhang betrachtet, dann erschließen sich einem viele fantastische Dinge. Das wünsche ich Ihnen für Samstag. Toi, toi, toi. Und das war Klassik à la carte mit der Regisseurin Jette Steckel und Nino Haratischvili, deren Roman Das achte Leben für Brilka am 8. April, also am kommenden Samstag, am Thalia Theater von Jette Steckel uraufgeführt wird. Mein Name ist Katja Weise und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.